ARD. Hier ist der Weltspiegel-Podcast für euch und dieses Mal gibt's uns auch als Videofolge. Also schaut da gerne mal rein. Ich bin Janina Werner und der Host für diese Woche. Immer mehr Staaten kürzen die Gelder für humanitäre Hilfe, zum Beispiel auch die USA, aber auch Deutschland. Und was bedeutet das für die Menschen vor Ort? Wir hören kurz mal rein. Das ist nämlich Charlotte. Sie arbeitet für das UNHCR, das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen im Tschad.
Das ist horrible.
Schrecklich. Man sieht die Hoffnung in ihren Augen. Ich habe mit Teenagern gesprochen. Sie sagen einem, ich will unbedingt lernen. Und dann kommen die Lehrer und sagen, wir brauchen Tafeln, wir brauchen einfach Tische, damit die Kinder vernünftig lernen können. Und ich kann nichts tun. Es gibt kein Geld. Was sollen wir tun? Es gibt keine Lösung.
Also der Wegfall von humanitärer Hilfe bedroht nicht nur Projekte in Afrika, sondern auch weltweit. Und das wollen wir uns anschauen in dieser Folge. Welche Auswirkungen hat das? Ich spreche darüber mit dem WDR-Reporter Tobias Dammers. Er war im Tschad unterwegs. Und mit Stefan Brandt. Er arbeitet für die Organisation HELP, Hilfe zur Selbsthilfe. Hallo Tobias, schön, dass du bei mir hier im Studio bist.
Ja, hi.
Du warst im Tschad unterwegs. Nimm uns mal mit, weil das ist, glaube ich, ja auch so ein Land, was jetzt nicht jeder unbedingt direkt kennt und Assoziationen damit hat.
Ja, total. Der Tschad liegt in Afrika, ist ein riesiges Land, viel, viel größer als Deutschland, aber mit viel, viel weniger Einwohnern. Und das sieht man auch, wenn man im Flugzeug darüber fliegt. Das Land ist einfach sehr, sehr leer. Es ist trocken und leer. Es sind nicht viele Menschen, die da wohnen, außer in einigen Städten oder eben in Flüchtlingscamps, weil der Tschad ein riesiges Problem hat. Da kommen wahnsinnig viele Menschen aus dem Bürgerkriegsland Sudan rüber und kommen in den Tschad, der selbst bitter, bitter arm ist und kaum genügend Mittel hat, um die Leute da zu versorgen.
Genau, du hast gerade angesprochen, der Tschad grenzt an den Sudan und im Sudan herrscht ja gerade Bürgerkrieg und die größte humanitäre Krise auch. Und was bedeutet das dann für den Tschad? Wie kommen die Geflüchteten auch darüber zum Beispiel?
Die kommen einfach über die Grenze. Das ist, fand ich total bemerkenswert. Die Grenze da ist offen. Also Menschen können in die eine und in die andere Richtung einfach die Grenze überqueren. Und das liegt auch ein bisschen daran, dass die Menschen, die jeweils auf der einen oder anderen Seite der Grenze leben, zum Teil verwandt sind. Also die gehören zu den gleichen Ethnien, sprechen die gleiche Sprache, haben familiäre Verbindungen. Also die können einfach rüber. Aber für den Tschad ist das eine totale Überforderung, weil das Land eben so arm ist, dass es kein Geld hat, die Leute zu versorgen mit Wasser, mit Essen, mit Zelten. Das heißt, der Tschad ist darauf angewiesen, dass internationale Organisationen oder andere Länder, Europa, die USA, eben Geld dazugeben, um diese Leute zu versorgen, die mit nichts kommen. Die kommen nur mit dem, was sie tragen können und sind froh, im Leben davongekommen zu sein, wenn sie dann mal die Grenze überquert haben und da zumindest in Sicherheit sind.
Für deine Reportage hast du ja auch zwei Mitarbeiter begleitet, Charlotte und Sani. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen erzählen, was das für Typen sind, was die da auch so machen.
Charlotte ist 30 und kommt aus Frankreich. Sie ist ein Volunteer beim UNHCR, also dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen. Und die kümmert sich vor allen Dingen um Schule und Bildung. Die guckt, dass die Kinder da Schulbildung bekommen. Jedes Kind hat ja ein Grundrecht auf Bildung, was aber in den Flüchtlingslagern schwierig durchzusetzen ist. Und Sani Akilu ist ein ganz anderer Typ. Der kommt aus dem Nachbarland des Tschad, aus Niger. Er ist Ingenieur und kümmert sich da um Wasser. Alles, was mit Wasser zu tun hat. Also auch Klos, Trinkwasser, Hygiene, die ganzen schmutzigen Sachen, das macht er.
Und als du die beiden begleitet hast, konntest du da einfach so mitgehen mit der Kamera? Ich stelle mir das auch irgendwie so ein bisschen gefährlich vor, natürlich.
Also ich konnte die beiden überhin begleiten, den ganzen Tag über. Da gab es keine Tabus und keine Einschränkungen. Aber dieses Gebiet da an der Grenze zum Sudan ist als rote Zone markiert. Das heißt, selbst die UN-Organisationen können da nicht alleine rumfahren, sondern da fährt immer eine bewaffnete Eskorte von Soldaten davor und dahinter. Weil es da Überfälle gibt, da gibt es Banditen, die da auf diesen NGOs auflauern. Das heißt, es gab schon so einen gewissen Schutz, aber ich habe mich da jetzt nicht unbedingt unsicher gefühlt. Trotzdem, die beiden waren da auf dem Weg zu Camps, die beide nicht kennen, also unbekanntes Terrain, wo beide auch gesagt haben, hier war echt lange keine NGO mehr. Und deswegen habe ich Charlotte auch gefragt, was sie so erwartet.
Ich denke, es wird hart. Ich hoffe, sie haben zumindest genug Wasser. Denn als ich das letzte Mal mit Kollegen gesprochen habe, sagten die mir, die Situation sei wirklich schlimm.
Und sie hatte jetzt gerade auch gesagt, dass es da genügend Wasser gibt, aber das ist ja wahrscheinlich nicht in allen Teilen des Landes so. Und Sunny ist ja Wash Officer als Jobbezeichnung, hast du uns gerade schon erzählt. Was ist das für ein Job? Ich glaube, das musst du uns so ein bisschen mehr erklären.
Ja, der Wash Officer, der ist eigentlich so eine Art Feuerwehrmann für Wasser. Also der Sunny läuft rum und kümmert sich eigentlich um alle Probleme, die plötzlich aufploppen. Und das ist links, rechts, überall. Dann kommt ein Neuer, sagt, hier funktionieren die Generatoren nicht. Wenn keine Generatoren da sind, läuft das Wasser nicht. In anderen Camps gibt es gar kein Wasser, also gar keinen Zugang. Dann gibt es Toiletten, die einfach nicht ausreichen, weil da super viele Menschen die gleichen Plumpsklos benutzen. Und noch ein Problem ist, dass sich diese Hilfsorganisationen aus bestimmten Lagern zurückziehen. Und das hat er mir auch erklärt, als wir daneben so einem schmutzigen, ekligen Tümpel gestanden haben, aus dem die Menschen trinken.
At the beginning of the year,
Anfang des Jahres gab es noch einige Organisationen, die Trinkwasser gebracht und Latrinen für die Menschen gebaut haben. Aber leider haben die meisten dieser Organisationen ihre Arbeit hier eingestellt, weil die Mittel gekürzt wurden.
Als du diesen Tümpel da gesehen hast und du irgendwie wusstest, dass Menschen daraus trinken, gab es da irgendwas, was dir durch den Kopf gegangen ist?
Ich habe gedacht, wie kann man hieraus trinken? Also dieses Lager ist ein Lager für ein paar tausend Menschen. Es gibt keine Toilette, es gibt auch keinen Arzt. Es gibt nur dieses Wasserloch, diesen brackigen, braunen, fiesen Wasser. Da trinken Tiere draus, da regnet es rein, Fäkalien werden da reingeschwemmt. Aber es gibt keine andere Option für die Menschen, als dieses Wasser fürs Kochen und fürs Trinken und auch fürs Waschen zu benutzen. Und wenn ich so an meinen Tag gestern oder vorgestern zurückdenke, ich habe geduscht, ich habe morgens Wasser getrunken, Kaffee gemacht, ich habe noch die Spülmaschine angemacht und ein Deutscher verbraucht ungefähr 120 Liter Wasser am Tag. Und da sind es in manchen Lagern 3, in manchen 7. Es ist unfassbar wenig, was man da zum Trinken, zum Essen, zum Kochen hat. Es ist wirklich sehr, sehr wenig.
Und vor allen Dingen verunreinigtes Wasser bedeutet ja auch Krankheiten.
Total, absolut, ja.
Und auch Cholera kann ja dadurch ausgelöst werden, durch verunreinigtes Wasser. Ist das ein Problem zum Beispiel auch im Tschad?
Absolut, total. Also man sieht in diesen Lagern, dass Papierschnipsel aufgehangen worden sind. Da steht dann drauf, Cholera kann töten. Aber das war's. Und diese Cholera wird übertragen durch verschmutztes Trinkwasser und ist eine Durchfallerkrankung und eine ziemlich eklige Durchfallerkrankung, wässriger Durchfall, Erbrechen. Man trocknet super schnell aus und das kann zum Tod führen. Ist aber was, was der Tschad eigentlich nie hatte als Problem. Und es jetzt, dadurch, dass nicht mehr genügend geholfen werden kann und dass so viel Leid und so viele Menschen und auch Krankheiten aus dem Sudan rüberkommen, gibt es dieses Problem. Und das hat mir Sunny auch erklärt, der sich eben genau darum kümmert, das zu verhindern.
Zurzeit haben wir einen Ausbruch der Cholera. Wir steuern auf eine vielleicht katastrophale Situation zu.
Und als du da warst, hat er ja schon gesagt, wir steuern auf eine katastrophale Situation zu. Wie war das, ihn denn da auch zu begleiten? Und du bist ja dann auch mit Choleraerkrankten in Berührung gekommen, oder? Ne? Ja.
Genau, die Cholera-Kranken werden auf eine Quarantänestation gebracht. Aber Quarantänestation ist nicht das, was man sich jetzt hier im Krankenhaus vorstellt.
Alles abgetrennt.
Stichwort Covid oder so, das ist das gar nicht. Das sind Zelte, die man vielleicht so aus Zeltlagern kennt, wo mehrere Leute reinpassen. Abgeschirmt mit so ein bisschen Flatterband von draußen. Und da sind dann ganz, ganz wenige Leute, ein Arzt und ein paar Helfer, die eben diese sehr, sehr kranken Menschen versorgen. Und für mich war es schon herzzerbrechend zu sehen, dass da auch Babys liegen. Da liegen Kinder, die fliegen, schwirren da rum und der Durchfall läuft durch die Liegen in Eimer, die darunter stehen. Es plätschert, es riecht auch. Und du hast einfach da das Gefühl, hier liegen wirklich Menschen, die um ihr Leben kämpfen. Die haben 8, 9 Mal in einem Vormittag Durchfall gehabt. Das ist schon wirklich viel. Und für mich persönlich, abgesehen jetzt davon, dass es mich als Mensch und als Reporter berührt hat, ich habe auch Angst gehabt, mich anzustecken. Weil niemand ist davor immun. Und ich habe Angst gehabt, danach mir ins Gesicht zu fassen. Was trinke ich danach? Wo habe ich mir vielleicht was eingefangen? Auch wenn das vielleicht ein bisschen paranoid war. Aber trotzdem hast du die Gedanken im Kopf.
Und weißt du, wie das für Sunny ist, der dann auch dauernd ja irgendwie da reingeht und mit den Menschen da auch zu tun hat?
Sunny ist ja bestimmt ein bisschen abgestumpfter als ich. Für mich ist das ja keine alltägliche Situation. Mhm. Aber der geht jeden Tag eben mit diesem Problem um. Es gibt zu wenig Toiletten, es gibt zu wenig sauberes Trinkwasser. Wie kann ich das verbessern? Also der ist da, glaube ich, ein bisschen abgezockter als ich.
Es geht ja viel auch um humanitäre Hilfe und dass ja Mittel auch in den letzten Jahren viel gekürzt worden sind. Was bedeutet das denn dann auch für die Arbeit zum Beispiel von Sunny und Charlotte?
Es bedeutet, es ist kein Geld mehr für gar nichts da. Also es ist kein Geld mehr da für Schulen, es ist kein Geld mehr da für Essen, für Trinken, für Zelte. Es fehlt überall. Und die zeigen uns natürlich auch die Vorbild-Camps oder da, wo sie gute Arbeit leisten. Aber gleichzeitig sagen sie auch, hey, in anderen Camps sind wir gar nicht mehr. Wir müssen uns entscheiden. Wir können noch hier helfen, aber da können wir nicht mehr helfen. Das ist ein bisschen wie eine Triage im Krankenhaus. Also wenn Ärzte in schlimmsten Krisenfällen entscheiden müssen, diesen Menschen helfen wir noch und denen überlassen wir sich selbst. Und genau das passiert da, weil eben das Geld nicht mehr für alle reicht.
Seit 2022 geht ja auch die humanitäre Hilfe oder die Gelder dafür zurück. Und im Dezember war jetzt der Stand, dass es nur noch 20 Milliarden Dollar weltweit zur Verfügung stehen. Irgendwie, wenn man das ja erstmal hört, denkt man, 20 Milliarden ist doch jetzt gar nicht so wenig.
Klingt so, genau, aber man muss ja die Relation gucken, wie war es in den Vorjahren. Und es ist dramatisch eingebrochen seit 2022, da war es mehr als doppelt so viel. Und das hängt vor allen Dingen damit zusammen, dass die westlichen Länder kürzen. Also die USA ganz drastisch unter Trump haben fast die komplette US-Auslandshilfe zurückgefahren. Das haben viele mitbekommen, aber was weniger präsent ist, ist, dass Deutschland eigentlich genau das Gleiche macht. Also in Deutschland ist es sogar noch mehr gekürzt worden als im internationalen Vergleich. Deutschland engagiert sich zwar noch besser als viele andere Länder, das muss man auch sagen, aber auch hier wird es einfach brutal zusammengekürzt.
Was würde denn passieren, wenn man sich jetzt humanitär zum Beispiel gar nicht mehr oder die westlichen Länder auch gar nicht mehr in Afrika engagieren würden? Sichern sich dann andere Länder den Einfluss oder was könnte da auch passieren?
Das passiert schon, nur auf eine andere Art und Weise. Also das Land, das da super präsent ist, im Tschad zum Beispiel, ist China. Man sieht China, wie China Straßen baut, Brücken baut, Fußballstadien schenkt, also einfach sehr viel Einfluss hat. Super viele chinesische Waren, die da sind, auch chinesische Arbeiter auf den Baustellen, in den Flugzeugen. Das ist sehr, sehr präsent. In der Sahelzone, also in den Ländern um den Tschad herum, ist auch Russland präsent mit Soldaten und Söldnern, die sich da Einfluss und auch Rohstoffe sichern. Rohstoff ist auch für China super interessant. Aber wenn wir da nicht helfen oder wenn die internationale Gemeinschaft da nicht hilft, dann heißt das erstmal für die Menschen, für die Geflüchteten dort, dass das Leid für die größer wird. Da werden Menschen sterben. Und die Menschen werden nicht darauf warten, dort zu sterben, sondern sie werden gehen. Sie werden da nicht auf den Tod warten. Das ist ganz klar. Die werden irgendwo hingehen. Und wohin die gehen, das habe ich zum Beispiel Ulf Lessing auch gefragt. Der arbeitet für die Konrad-Adenauer-Stiftung.
Die humanitäre Hilfe der USA, aber auch von Europas, die jetzt reduziert werden, war jetzt nicht irgendwie so ein Wohlfahrtsprogramm. Also das ist unserem eigenen Interesse, dass Flüchtlinge dort versorgt werden. Weil wenn sie dort nicht versorgt werden, dann gehen sie woanders hin. Dann werden eben viele auf die Boote steigen, nach Europa kommen.
Und das sagt jetzt nicht nur Ulf Lessing als deutscher Experte. Das habe ich auch vor Ort gefragt, die Vereinten Nationen-Leute und auch Flüchtlinge in den Camps. Und mit der Frage, werden hier Leute Richtung Europa gehen, werden Leute Richtung Mittelmeer gehen? Und manchmal habe ich da einfach nur ein Lachen geerntet, weil das so offensichtlich ist. Das ist glasklar. Die werden gehen und die werden nicht zurück in den Sudan gehen oder die werden nicht ins südliche Afrika gehen. Nein, die werden Richtung Norden gehen, nach Libyen und dann Richtung Mittelmeer mit dem Ziel Europa.
Also jetzt haben wir natürlich viel über den Wegfall von humanitärer Hilfe gesprochen. Wir haben auch Sunny und Charlotte kennengelernt. Was macht dir denn noch Hoffnung?
Hoffnung? Da musste ich selbst ein bisschen drüber nachdenken nach meinem Besuch dort. Aber ich glaube, das ist vor allen Dingen die Motivation der Menschen. Zum einen von Helfern wie Sani und Charlotte, die echt auch tags und nachts, auch nachts dafür brennen und arbeiten, dann noch was zu bewegen, obwohl sie kein Geld mehr haben, Anträge schreiben, telefonieren, irgendwas versuchen zu bewegen. Aber das sind auch Menschen, die ich in den Flüchtlingslagern getroffen habe. Lehrer zum Beispiel, die kein Gehalt mehr bekommen, aber trotzdem die Kinder weiter unterrichten. Also so gesehen kaum was selbst davon haben, außer dass sie irgendwas versuchen weiterzugeben an die nächste Generation. Und dann gibt es auch Programme, die versuchen, die Flüchtlinge so ein bisschen auf eigene Beine zu stellen, langfristig denen eine Ausbildung zu geben, entweder als auch so in der Entwicklungs- oder Nothilfe sie da einzubinden, aber auch als Kleinbauern, damit sie sich selbst versorgen können. Also da gibt es schon Ansätze, die langfristig gedacht sind, damit die Leute da auf eigenen Füßen stehen können. Und das ist so eine Kombination, die Motivation der Leute, die Flüchtlinge selbst, die anpacken und auch diese Programme, was mir für die Zukunft so ein bisschen Hoffnung gibt da.
Und hast du noch Kontakt zu Sunny und Charlotte? Also wie ging es denen jetzt danach für die weiter?
Ja, mit Charlotte habe ich weiter Kontakt. Bei ihr war die große Frage, wird ihr Arbeitsvertrag verlängert oder nicht? Weil als ich sie da getroffen habe, waren das nur noch ein paar Wochen. Und sie war immer so, ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier noch sein werde und was danach mit mir passiert. Aber für sie gab es eine gute Nachricht. Sie hat ihren Job für ein Jahr verlängert bekommen. Also kann jetzt noch da weiter dafür kämpfen, dafür brennen, dass Kinder zur Schule gehen können. Bei Sunny ist es anders. Sunny hat seinen Job verloren. Sunny arbeitet nicht mehr fürs UNHCR, also das Flüchtlingshilfswerk. Und was mit ihm jetzt ist, das weiß ich nicht.
Danke, Tobias, dass du bei mir im Studio warst. Die Reportage Ohne Geld die Welt retten, eine Reise an die Grenze der Hilfe, könnt ihr ab jetzt in der ARD-Mediathek euch anschauen. Jetzt wollen wir noch mal genauer hinschauen, was der Wegfall von USAID bedeutet, also für die humanitären Hilfsorganisationen. Und deshalb ist Stefan Brandt bei mir im Studio. Hallo.
Hallo.
Er arbeitet für die Organisation HELP, Hilfe zur Selbsthilfe. Er war selbst schon in der Ukraine, in Syrien und in Simbabwe unterwegs. Also herzlich willkommen nochmal. Welche Auswirkungen und Bedeutungen hat das denn für Sie auch?
Ja, der Wegfall von USAID ist katastrophal für den ganzen Sektor. Er kam sehr spontan, kam sehr überraschend und war halt aufgrund dessen sehr unplanbar. Man muss sich vorstellen, aktuell sind 305 Millionen Menschen weltweit auf humanitäre Hilfe angewiesen. Und um diesen Menschen Hilfe zukommen zu lassen, werden ungefähr 40 Milliarden Euro benötigt. Wenn man sich nun vorstellt, dass die Gelder von USAID für rund die Hälfte aller Hilfsprojekte weltweit verantwortlich waren, kann man sich vorstellen, welche Auswirkungen das hat. Das Wissenschaftsmagazin Lancet hat berechnet, dass bis 2030 rund 14 Millionen Menschen aufgrund dieser Kürzungen das Leben verlieren könnten. Und das ist ungefähr die Größe der Stadt Tokios. Man kann sich also vorstellen, dass die Kürzungen enorm sind.
Welche ganz konkreten Auswirkungen hat das denn auf die Arbeit von HELP? Vielleicht können Sie ein Beispiel sagen.
Ja, also ich kann da mehrere Beispiele nennen. Gibt es da zwei ganz konkrete Beispiele. Zum einen hatten wir ein Projekt im Südsudan geplant, in einer Region, in der sehr viele Menschen unter Hunger leiden. Das war ein Projekt, was sich an rund 70.000 mangelernährte Kinder gerichtet hat. Und dieses Projekt konnten wir jetzt aufgrund der Kürzungen nicht durchführen. Ein weiteres Projekt, was wir in Simbabwe geplant haben, Sie haben es eingangs schon gesagt, in Simbabwe war ich selbst auch im vergangenen Jahr, auch in der Region, nicht genau in der Stadt, in der das Projekt durchgeführt werden sollte, aber nur 100 Kilometer von dort entfernt. Und die Region dort ist extrem trocken. Also es ist eine Region, die sehr schwer unter den Auswirkungen des Klimawandels leidet. Teilweise regnet es dort einmal im Jahr oder auch sogar teilweise gar nicht. Dementsprechend ist die Trinkwasserversorgung sehr, sehr schlecht. Landwirtschaft kommt zum Erliegen und wir hatten dort ein Projekt geplant, um den Menschen durch landwirtschaftliche Hilfe dürreresistente Anbaumethoden beizubringen, damit sie es schaffen, sich trotz dieser schweren Dürreperioden mit Nahrung zu versorgen und ihre Nahrungsmittelversorgung zu verbessern. Und dieses Projekt hätte sich an rund 16.000 Menschen gerichtet und dieses Projekt konnten wir leider auch aufgrund der Kürzung nicht durchführen. Und das ist natürlich sehr gravierend und für mich persönlich auch sehr erschreckend, denn wie ich schon sagte, ich war selbst dort, habe dort mit Menschen gesprochen, die hatten teilweise eine Woche nichts gegessen, haben sich den Magen abgebunden, um den Hunger nicht zu spüren. Und wenn man dann halt natürlich hört, dass halt eben diese Projekte, die diesen Menschen helfen sollten, dass die jetzt alternativlos gestrichen werden und die Menschen ihrem eigenen Schicksal überlassen werden, ist das sehr traurig.
Jetzt haben Sie gerade schon so persönliche Eindrücke auch geschildert. Was bedeutet das denn vielleicht auch für die Motivation von Mitarbeitern, die natürlich ja humanitäre Hilfe leisten wollen, wenn man da jetzt auch merkt, es wird viel gestrichen?
Ja, für die Mitarbeitenden, also da muss man natürlich unterscheiden, den Mitarbeitenden von uns selber hier in Deutschland, den Mitarbeitenden in den jeweiligen Projektregionen, den Mitarbeitenden von Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten, da sind die Auswirkungen natürlich unterschiedlich. Alle Menschen, die im humanitären Sektor und auch in der Entwicklungszusammenarbeit arbeiten und von diesen Kürzungen betroffen sind, trifft das schwer. Dies kann im schlimmsten Fall dazu führen, dass sie ihren Job verlieren, weil viele Mitarbeitende haben projektbezogene Verträge beispielsweise. Und wenn diese Projekte nun aufgrund der Kürzung nicht durchgeführt werden, verlieren sie ihren Job. Aber natürlich sind die schlimmsten Auswirkungen der Kürzung für die Menschen in den Ländern. Und wir als humanitäre Mitarbeitende kommen uns da teilweise eher so ein bisschen vor wie so ein Notarzt, der zu einer Unfallstelle kommt und dann wie so eine Art Triage durchführen muss, der entscheiden muss, okay, wem helfe ich jetzt? Ich habe nur dieses Budget zur Verfügung und mit diesem Budget muss ich handeln. Aber wir wollen allen Menschen, die auf humanitäre Hilfe angewiesen sind, die Hilfe benötigen, unterstützen. Und wir stehen da vor einer sehr großen Aufgabe und es ist sehr deprimierend, diese Entscheidung treffen zu müssen in einer Situation, in der weltweit es so viele Krisen gibt und eigentlich ja so viele Menschen auf Hilfe angewiesen sind.
Wie wählt man denn dann aus, wem man hilft und wem nicht? Ich stelle mir das irgendwie so ein bisschen schwierig vor und ob das überhaupt so einfach ist auch.
Genau, also wem man helfen möchte, legt man im Grunde schon vorher fest. Also bevor man den Projektantrag schreibt, bevor man versucht, die Gelder zu beantragen, sagt man, dieses Projekt richtet sich an die und die Bevölkerungsgruppe. Wir wollen ihnen mit diesem und jenem Projekt in der Form jetzt helfen. Und dann wählt man innerhalb der Bevölkerung die Menschen aus, denen man helfen möchte. Da sind natürlich die am stärksten vulnerablen Gruppen, also beispielsweise ältere Menschen, Frauen und Kinder, Menschen mit Beeinträchtigungen, die werden dann natürlich vorgezogen gegenüber Menschen, die gesund sind beispielsweise. Und die werden dann in eine Liste aufgenommen und diese Liste wird dann abgearbeitet vor Ort, wenn es jetzt beispielsweise um Bargeldhilfen geht. In der Agrarwirtschaft, es gibt natürlich ganz viele Arten von Projekten, da wird dann natürlich anders ausgewählt, dann richtet sich dieses Projekt beispielsweise dann an Bauern oder Menschen, die sich in der Landwirtschaft schulen lassen wollen.
Und wenn man jetzt so ein Projekt überhaupt starten will, wie wählt man denn aus, vielleicht in welchem Land das auch stattfinden soll?
Ja, wir wählen das natürlich danach aus, wo wir Expertise haben, wo wir starke Partnerschaften haben vor Ort, wo wir lokale Partner haben, die wir schon lange kennen, wo wir mit ihnen verlässliche Hilfe leisten können, wo wir wissen, da ist Expertise, das ist auch ein Bereich, ein Land, in dem kennen wir uns aus. Es macht keinen Sinn, jetzt auf einmal in einem Land aktiv zu werden und dort eine Infrastruktur aufzubauen. Das kostet natürlich auch viel zu viel Geld, in dem man vorher nie tätig war. Und da versuchen wir vor allem, und das ist ein sehr großes Ziel von uns von HELP, lokal die Hilfe durchzuführen. Also über lokale Partnerschaften, über Organisationen, zivilgesellschaftliche Organisationen, die vor Ort arbeiten, die auch ohne uns dort tätig sein würden, damit wir natürlich auch unsere Gelder, die wir bekommen, möglichst effizient einsetzen können.
Vielleicht ist das ja auch nochmal ein gutes Stichwort. Vielleicht denken ja auch manche Menschen, warum sollte ich überhaupt spenden? Ich weiß gar nicht, ob das Geld da ankommt, wo es soll. Wie kann man das überprüfen?
Also wir arbeiten mit unseren Partnern und aber auch mit unseren Mitarbeitenden, die wir in den jeweiligen Ländern haben, natürlich sehr, sehr eng zusammen. Wir analysieren die Projekte ganz genau. Mitarbeitende von uns aus Bonn fliegen regelmäßig in die Länder und schauen sich an, wurde die Hilfe, die versprochen wurde, auch umgesetzt. Da gibt es Listen beispielsweise von betroffenen Projektteilnehmenden, die, wenn sie beispielsweise Bargeldhilfen bekommen, dass sie mit einem Ausweis dorthin gehen müssen, dass sie dann auch nicht doppelt die Hilfe beispielsweise erhalten. Und so stellen wir sicher, dass die Hilfe bei den Menschen auch ankommt, die sie am dringendsten benötigt. Ich habe das selbst in Syrien gesehen, als ich dort war. Da war ich bei einer Verteilung von Lebensmitteln, Hygieneartikeln dabei. Da war eine riesige Schlange. Die Menschen haben sich angestellt und da wurde dann mit unserer Partnerorganisation das genau getrackt, also genau überprüft, wer bekommt die Hilfe. Und dieselbe Person hätte jetzt nicht zweimal mit demselben Ausweis dorthin gehen können und sich zweimal ein Nahrungsmittelpaket beispielsweise abholen können.
Nicht nur USAID streicht ja Mittel, sondern auch Deutschland hat die Mittel für humanitäre Hilfe gekürzt. Ja, was heißt das denn nochmal auch für Ihre Arbeit?
Ja, also Deutschland hätte eine historische Chance gehabt, seiner Verantwortung als starke Industrienation und starke Marktwirtschaft nachzukommen. Natürlich kann Deutschland nicht die Lücke schließen, die durch USAID, durch die USAID-Kürzungen entstanden sind. Aber Deutschland hat leider genau in dieselbe Kerbe geschlagen und auch hier die Gelder weiter gekürzt um die Hälfte. Also jetzt auf rund 1,05 Milliarden Euro. Und eine Recherche von uns, eine Analyse von uns von HELP hat gezeigt, dass aufgrund dieser Kürzung, nur von den deutschen Kürzungen der humanitären Hilfe, über 6 Millionen Menschen keine Hilfe erfahren könnten. Das ist ein sehr trauriger Zustand, wenn man sich vorstellt, dass beispielsweise der Bau der Kölner Oper 1,3 Milliarden gekostet hat, wir aber jetzt nur noch 1 Milliarde für humanitäre Hilfe weltweit zur Verfügung stellen wollen. Mir ist natürlich klar, dass das unterschiedliche Töpfe im Haushalt sind, aber das zeigt, wie wichtig oder wie wenig wichtig uns leider humanitäre Hilfe und internationale Solidarität geworden ist. Und das ist ein Stück weit beschämend ist nicht hinnehmbar.
Warum sollten sich denn reiche Länder engagieren?
Weil wir eine Verantwortung tragen. Länder wie die USA, wie Deutschland, wir sind finanziell sehr, sehr stark aufgestellt. Wir haben eine starke Industrie, wir haben eine starke Wirtschaft und wir können einen kleinen Teil davon abgeben. Das würde uns gar nicht auffallen und wir tragen dafür auch eine weltweite Verantwortung. Bleiben wir eben schon genannt beim Klimawandel und den Auswirkungen. Wir in Deutschland haben einen der höchsten Pro-Kopf-CO2-Emissionen weltweit. Die Auswirkungen der Emissionen finden aber in anderen Ländern statt, im globalen Süden statt. Und diesen Menschen sollten wir dann beispielsweise in Simbabwe, wo der Klimawandel wirklich hart zuschlägt und sehr trocken ist, sollten wir dann auch eine Verantwortung tragen und diesen Menschen beispielsweise dann helfen, dass sie dort sich mit Trinkwasser versorgen können, dass sie dort nicht hungern müssen. Und da sollten wir eigentlich nicht drüber reden, warum wir diesen Menschen eigentlich helfen sollten, sondern ergibt sich aus der Solidarität und der internationalen Zusammenarbeit ganz automatisch.
Vielleicht zum Abschluss, dass man auch noch mal ein bisschen positiver auf die Situation blickt. Gibt es denn irgendeine Lösung?
Ja, es gibt Lösungen, aber eins muss natürlich klar sein. Die Kürzungen sind nicht kompensierbar. Es gibt keine Möglichkeit, um diese Kürzung, dieses finanzielle Loch, was jetzt da ist, von heute auf morgen zu schließen. Aber wir von HELP beispielsweise sind auch bereit, uns Reformen zu stellen und zu überlegen, ist die Art der Hilfe, die wir leisten, ist die effizient genug? Und wie können wir mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, unsere Hilfe so gut wie möglich durchführen? Und da ist eben der Schlüssel ganz klar die Lokalisierung, also die Zusammenarbeit mit partnerschaftlichen Zivilgesellschaften vor Ort in den Ländern. Die Bundesregierung unterstützt das übrigens beispielsweise. In Zusammenarbeit mit dem Auswärtigen Amt haben wir ein lokales Förderprogramm in der Ukraine jetzt pilotiert, die sogenannte HLF, Hilfe lokal fördern. Ein Projekt, was sich ganz klar an zivilgesellschaftliche Organisationen richtet, die dann von der Hilfe am effizientesten profitieren. Und das ist eine moderne Art der Hilfe, die zukunftsfähig ist und von der wir glauben, dass sie auch weltweit sehr gut ausgerollt werden kann.
Danke, Herr Brandt, für Ihren Besuch hier bei mir im Studio. Danke.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
So, und das war der Weltspiegel-Podcast für diese Woche. Wenn er euch gefallen hat, abonniert uns doch gerne. Lasst uns gerne auch ein Sternchen bei der Bewertung da und empfehlt uns auch euren Freunden, damit sie uns eben auch finden. Und wir haben noch einen Podcast-Tipp für euch. Wenn ihr euch für Wirtschaftsfragen interessiert und dabei eine klare und verständliche Analyse wollt, dann empfehlen wir euch den Podcast 10 Minuten Wirtschaft. Der kommt von der NDR-Info-Wirtschaftsredaktion. Und da wird zum Beispiel gefragt, welche Pläne hat US-Präsident Donald Trump für die Wirtschaft? Warum kann man jetzt auf TikTok shoppen? Da hört gerne mal rein. 10 Minuten Wirtschaft heißt der Podcast. Den Link verlinken wir euch in den Shownotes. Habt ihr Themen oder Anregungen, die wir mal machen sollten, dann schreibt uns gerne. Das könnt ihr machen bei Instagram, Facebook oder YouTube. Einfach in die Kommentare rein. Ich bin Janina Werner. Redaktion diese Woche hatten Heribert Roth und Navina Lala. Mitgearbeitet an dieser Folge hat Nils Neubert. Und der Redaktionsschluss für diese Folge war Donnerstagnachmittag, der 11. Dezember.